Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Die Psalmen, eine Sammlung von Liedern und Gebeten aus vergangener Zeit. Hat dieses Buch uns heute noch etwas zu sagen? Wie können wir sie heute noch verwenden? Und welche Schätze und Weisheiten können wir in diesem Buch entdecken? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in das Buch der Psalmen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Anbetung Gottes. In der Offenbarung lesen wir 24 Mal von Anbetung. Im gesamten Neuen Testament kommt dieses griechische Wort nur 60 Mal vor. Das heißt, ungefähr jede zweite Stelle finden wir in der Offenbarung, in der prophetischen Endzeitschau. Daher ist es eigentlich etwas verwunderlich, dass wir als Adventgemeinde, die einen großen Wert auf die Prophezeiung legt, dass wir uns relativ wenig mit dem Thema der Anbetung Gottes beschäftigen. Das wollen wir heute ändern. Ich freue mich schon sehr, über dieses Thema mit meinen Gesprächsgästen reden zu können und begrüße in der Runde zu meiner Rechten Adrian und Agnessa, zu meiner Linken Bojan und Alejandro. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, lade ich euch ein, gemeinsam mit mir zu beten. Vater im Himmel, großer Gott, dich beten wir an. Ja, um ganz ehrlich zu sein, vielleicht ist uns manchmal gar nicht wirklich bewusst, was dieser Ausdruck bedeutet, was alles dahinter steckt. Wie gut, dass es Psalmen gibt, die sich mit dem Thema der Anbetung beschäftigen. Führe uns heute durch deinen Heiligen Geist und schenke uns gute, frische Gedanken, dass wir auch in unserem persönlichen Glaubensleben wachsen. Danke dafür. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Zu Anfang, ich hatte einmal einen Aufkleber, auf dem stand, es gibt viel zu tun, beten wir an. Was ist deine spontane Reaktion auf diesen Satz?
Finde ich gut.
Okay.
Mir fällt das Original, falls ich das sehe, packen wir es an, war es doch, ne?
Ja, eigentlich heißt es, packen wir es an. Ja. So sagt es der Deutsche, an, ja. Der Schwabe, ganz besonders da, wo ich herkomme. Ja.
Viel zu tun.
Der schafft was.
Mhm. Ja, ich denke mal so, im Alltag eines Pastors, manchmal ist die Flut an Arbeit, und egal, ob du jetzt im Büro bist oder in irgendeinem anderen Bereich arbeitest, da ist so viel zu tun. Und manchmal nimmt man sich gerade für diese innere Sammlung vor Gott zu treten, die wenigste Zeit dafür. Und ich finde irgendwie, man geht so gestresst in das alles rein. Und die Frage ist, aus welcher Kraft? Mhm. Und ich merke dann irgendwie, werd still und erkenne, dass ich Gott bin. Und das holt mich dann voll runter. Und dann gehe ich auch in so einen Tag mit einer ganz anderen Gesinnung. Deswegen finde ich das gut.
Mhm. Das heißt ja auch von Martin Luther, dass er gesagt haben soll, dass wenn er besonders viel zu tun hat, dass er besonders lange betet. Und ich glaube, dass wir diesen Aspekt oft verkennen, also so geht's mir zumindest, dass man das Gefühl hat, okay, man wacht morgens auf schon mit dem Gedanken, der Tag ist voll, der Tag ist stressig und man fängt ganz falsch eigentlich an und ist nur damit beschäftigt, von einem zum nächsten zu jagen, zu haschen und vergisst, dass Gott einfach einem das Gelingen geben kann, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Mhm.
Ja, ich denke, jeder kennt das von uns. Man hat ein Problem, man versucht irgendwas zu lösen und man kommt einfach nicht zum Ziel, man ist am Kämpfen und dann irgendwann denkt man sich, hey, warte mal, ich habe Gott noch gar nicht eingeladen in dieses Problem oder ihn noch gar nicht um Hilfe gebeten. Und dann betet man und dann fällt es einem wie Schuppen von den Augen oder man findet den Schlüssel, den man verlegt hat, also ist mir schon oft passiert. Und sowas sind dann Erfahrungen, wo man dieses Zitat erlebt. Ja.
Jetzt gibt es ja verschiedene Arten von Gebet. Wie würdet ihr denn Anbetung definieren? Worin seht ihr den Unterschied zwischen zu Gott beten und Gott anbeten?
Du hast ja vorher Offenbarung genannt. Wenn man da die Szenen liest, die verschiedene von den vier Gestalten, 24 Ältesten, und dann wird es ja immer breiter, die Anbetungsszenen, da geht es jetzt nicht so immer vordergründig um Bitte, sondern um Verherrlichung Gottes. Du bist würdig, du hast das getan, Gott wird einfach verherrlicht.
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, wenn ich bete, ja, bringe ich Gott meine Bitten vor und ich frage Gott um Rat und es ist so eine Art Zwiegespräch im Idealfall, das ich mit Gott führe, aber ich versuche irgendwo Gott aus meiner Perspektive wahrzunehmen und ihn zu verstehen und irgendwo ihn auf meine Ebene herunterzubringen. Wenn ich Gott anbete, verstehe ich und realisiere, dass Gott irgendwo ganz weit oben ist und dass ich als Mensch eigentlich unwürdig bin und dass er viel weiter über mir ist und nicht ein gleichwertiger Partner.
Das ist ein schöner Gedanke, ja. Im normalen Gebet, der Gott kümmert sich ja auch um die kleinen Anliegen, die uns besorgen. Aber Anbetung bedeutet, ich werfe quasi einen Blick in den Thronsaal Gottes. Mhm. Ja, und das macht was mit mir. Ja, du hast es schon ganz am Anfang so ein bisschen gesagt, Alejandro, dieses vor Gott Schweigen, ja, erkennet, dass ich Gott bin, ja, stille werden, seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Möglichkeiten auf mich wirken lassen und dann einfach merken, das holt mich runter, meine Prioritäten werden neu geordnet, ich erkenne, was wesentlich ist.
Vielleicht sich einfach an Gott erfreuen, einfach um seiner selbst willen. Wie oft habe ich gebetet, um einen Nutzen rauszuziehen? Ja? Also wie oft passiert das? Auch heute manchmal noch, und da erwische ich mich eigentlich voll ich bezogen, mein Gebet, ganz ehrlich. Aber einfach, ich habe das mal gelesen, mein Gebet sagt mehr über mich selbst aus als über Gott. Ja, aus welchem Motiv bete ich? Ja, weil ich gerade irgendwie in der Not bin und irgendwie jemanden brauche, der mir hilft, am besten Gott. Ja. Und dann komme ich ins Gebet, aber wenn es dann alles gut läuft, dann merke ich selber mehr, weniger. Aber wenn ich mich einfach nie mehr freue, eben weil ich weiß, wie groß seine Liebe am Kreuz ist für mich, dann ist es einfach, ich bin gern bei ihm. Ich staune, ich werde still. Ich kann einfach nur sagen, die Freude am Herrn, das ist meine Stärke. Und wenn gerade auch jeder Sturm über mein Leben rüberzieht, aber, und das ist, finde ich, beeindruckend zu sehen, bei Menschen in der Bibel, die einfach an Gott ihre Freude gefunden haben. Und das ist für mich einfach so ein Aspekt der Anbetung, wo ich sage, um seiner selbst willen, um seiner Liebe willen. Das ist für mich Anbeter.
Also sich an Gott erfreuen, ja. Über Gott staunen, ja, stille werden. Das hängt alles damit zusammen. Lesen wir mal so ein paar Beispiele, wo es in den Psalmen um das Thema Anbetung geht. Ein ganz kurzer Psalm ist der Psalm 134. Besteht nur aus 3 Versen. Adrian, dürfte ich dich mal bitten, ja, den zu lesen. Mhm.
Wohlan, lobet den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht des Nachts im Hause des Herrn. Hebet eure Hände auf im Heiligtum und lobet den Herrn. Der Herr segne dich aus Zion, der Himmel und Erde gemacht hat.
Dankeschön. Habt ihr das wahrgenommen? Wann treffen sich hier die Anbeter Gottes im Tempel?
In der Nacht.
In der Nacht. Das sollten wir doch schlafen, oder?
Wenn für Nachtgottesdienste.
Nachtgottesdienste. Interessant. Ja, ich weiß nicht, auch wer von unseren Zuschauern und Zuhörern das schon mal erlebt hat. Ja, nachts im Tempel zu sein, gemeinsam Gott anzubeten. Ja, manche veranstalten ja so Gebetsnächte. Ja, also habe ich noch nicht so den Zugang dazu gefunden, um ehrlich zu sein, weil ich einfach gerne schlafe nachts auch. Ja. Aber interessant, hier die Anbeter treffen sich in der Nacht. Ja, die Leviten, die im Gesangsdienst waren, ja, da heißt es in 1. Chronik 9, Vers 33, dass sie Tag und Nacht im Dienst sind. Was uns vielleicht ein bisschen erinnert an diese Szene auch in Jesaja 6, wo eben auch die Engel, ohne aufzuhören, die Seraphinen, heilig, heilig, heilig Gott zusprechen. Ja, da darf es keine Pause geben. Gottes Herrlichkeit ist rund um die Uhr ständig da. Jetzt, da bin ich ja ein bisschen drüber gestolpert. Ja. Hebt eure Hände auf im Heiligtum und lobt den Herrn. Ja, was für eine Bedeutung hat ihr, was würdet ihr sagen, was für eine Bedeutung hat das Aufheben der Hände?
Ich ich würde jetzt in erster Linie daran denken, so, das drückt irgendwie diese Sehnsucht aus, diese Sehnsucht nach oben, dieses, ich bete nicht einfach nur an, indem ich rede, sondern das ist etwas, was etwas mit mir, mit meinem Körper, mit meinem Herzen macht, ja, was sich dann vielleicht auch physisch äußern kann. Ja.
Freunde von uns haben einen kleinen Sohnemann, der ist jetzt knapp über einem Jahr. Und wenn er irgendwo hin möchte, dann hebt er seine Händchen hoch und möchte, das ist so das sichere Zeichen, heb mich hoch. Ich möchte hoch, ich möchte was sehen, ich möchte wohin kommen, ich möchte was erreichen. Und irgendwo kommt mir hier dieses Bild, dass wenn wir unsere Hände zu Gott strecken, dass wir zu ihm möchten, dass wir wirklich diese Geborgenheit und diese Nähe zu Gott suchen, wie ein Kind bei den Eltern oder bei einer Person, die er gut gerne mag.
Das berührt mich sehr, dieses Bild, dass so diese kleine Zweijährige, ja, der einfach sagt, heb mich hoch. Mhm. Ja, ich möchte nicht allein sein, ich möchte bei dir sein, ganz nah sein. Mhm. Das als Gedanke für Anbetung.
Wow. Der Text geht ja, ach so, Entschuldigung. Der Text geht ja auch weiter. Der Herr segne dich von Zion aus. Auch vorigen Psalmen danach kommt ständig Zion. Zion ist oben, wo Gott wohnt. Ja, das obere, nicht dieses irdische Zion. Wir heben hoch. Ja, wir sind hier unten in der Grube und wir heben hoch die Hände und erwarten und bitten, dass Gott uns von oben segnet. Wie dieses kleine Kind, das oben ist, das hilflos ist, auf mein Level zu kommen. Ja, aber Gott ist oben. Also das komplette Bild ist permanent in dem Psalm da. Aus Zion, von da wird Hilfe kommen. Er ist oben. Wir sind leider hier getrennt. Aber wir heben die Hände, ja. Und es ist verwunderlich tatsächlich, dass wir so wenig die Hände heben, ja, dass das nur den Charismatikern überlassen wurde, außer beim Segen. Ja. Aber interessant, in der Bibel ist es ständig da, nur mit einer Symbolik, mit einer wichtigen Symbolik, ja.
Wolltest du da noch was sagen, oder? Okay. Ich fand es spannend, dass das gerade hier ausgedrückt wird, dass der Mensch, die anbeten, die loben Gott. Das Wort, was hier steht, ist ja segnen. Das heißt, die Menschen segnen Gott und dann segnet Gott vom Himmel zurück. Und das heißt, er ist der, der Himmel und Erde zusammenhält. Und dieses Händestrecken, ich fand das tolles Bild, das ist eigentlich so ein sich hinstrecken zu Gott und Gott streckt sich aber zurück. Also das heißt, hier möchte eine Gemeinschaft entstehen, eine Bindung. Es ist nicht nur von uns aus, sondern von ihm auch aus. Und ich finde, die Punchline von dem Ganzen ist, der Psalm 134 ist der letzte der Pilgerpsalmen in dieser Gruppe, der Pilgerpsalmen. Das heißt, von Psalm 120 bis 134, das sind die Pilgerpsalmen. Das heißt, das sind alles Juden, die nach Jerusalem pilgern, um Gott anzubeten. Und das ist der letzte von denen. Und da geht es nur noch um Segen von ihnen zu Gott und von Gott zu ihnen, bevor sie wieder nach Hause gehen. Das heißt, das ist das Postludium. Wenn wir den Gottesdienst hier aufhören am Sabbatvormittag und das Postludium verklungen ist, das heißt der Psalm 134, strecken wir noch einmal zu Gott hin und Gott streckt sich zu uns, weil in dem Sinne quasi die Zion als jetzt für die Juden damals Jerusalem zu sehen. Von Jerusalem aus sagt Gott, ich gehe mit euch, wenn ihr nach Hause geht. Und ich gehe mit euch in die Woche und ich gehe mit euch, wenn du in die Arbeit gehst. Und wir halten zusammen. Und das Lob, das ihr ausspricht, die Segnung zu Gott in diesem Sinne, das erwidere ich. Und hier ist eine so, finde ich, enge Gemeinschaft ausgedrückt, die dann einfach durch... Egal, ob jetzt Höhen und Tiefen in der Woche kommen, egal, ob es schwierige Zeiten kommt und gerade ein Sturm kommt, es zeigt mir einfach, hier ist einer, der über dem Sturm seine Hände durch den Sturm durchstreckt. Also die Sonne scheint über dem Sturm. Und das ist, finde ich, total schön, weil die gehen alle danach nach Hause. Das ist voll die tolle Zusage. Wenn wir in den Alltag gehen, in einer säkularen Gesellschaft, wo keiner die Hände hebt zur Ehre Gottes, was das bedeutet, wenn wir mit ihm durch unseren Alltag gehen. Anbetung, lebendig. Gerade dann, wenn der Gottesdienst vorbeigeht, da geht der Gottesdienst, also vorbei ist, dann geht der Gottesdienst erst los.
Amen. Ja, jetzt, ich möchte den Gedanken nochmal unterstreichen, dass eben auch Gott seine Hände erhebt. Auch diese Texte gibt es in der Bibel, dass Gott Partei ergreift. Ja, auch im Psalm 10 beispielsweise dazu aufgerufen wird, steh auf, Herr, Gott, erhebe deine Hand, vergiss nicht die Elenden. Ja, auch Gott ist derjenige, der seine Hand erhebt. Oder eben in Hesekiel 20, wo Gott sagt, an dem Tage, als ich Israel erwählte, da erhob ich meine Hand der Nachkommenschaft des Hauses Jakob zum Schwur und gab mich ihnen im Land Ägypten kund und erhob meine Hand ihnen zum Schwur und sprach, ich bin der Herr, euer Gott. Ja, also auch das steckt drin, ja. Letztendlich, ja, wenn dieses Kind seine Hände hochhebt, ja, eben auch der Erwachsene seine Hände ausstreckt, Papa, Mama, ja. Und dann finden die sich. Dann findet eine Vereinigung, eine Verbindung statt. Ich meine, jetzt, ich will ja nicht ketzerisch klingen, aber wir sind vielleicht eher so gewohnt auch, dass wir so gelernt haben zum Beten, senke dein Haupt, falte deine Hände, ja. Und das hat sicherlich auch seine Bedeutung und seine Berechtigung, ja. Mich hätte trotzdem noch mal interessiert, welche äußere und auch innere Haltung hilft euch denn bei der Anbetung Gottes?
Also jetzt ganz praktisch, ich öffne sehr gerne meine Hände beim Beten, weil ich dadurch irgendwie so eine, auch körperlich etwas ausdrücke, Gott, bitte füll meine Hände, wenn ich jetzt in den Tag gehe, füll es mit deiner Liebe, mit deiner Güte, Barmherzigkeit und irgendwie macht das was. Ich bete auch sehr gerne mit geschlossenen Händen und auf Knien und auch stehend, aber diese offenen Hände, was wir auch immer wieder finden, Hände, die sich quasi emporstecken oder sie sich öffnen für jemanden. Das ist für mich persönlich, es unterstreicht das, was mein Herz irgendwie fühlt, die Melodie meines Herzens, meine Liebe zu Gott.
Mhm. Ich glaube, es gibt, also in meinen Augen gibt es keine richtige oder falsche Gebetshaltung. Ja? Und ich glaube, wenn es dir hilft, so wie du sagst, zu einer anderen oder besseren Gebetshaltung zu kommen mit offenen Händen, warum nicht? Wenn es dem anderen hilft, vor allen Dingen den kleinen Kindern, bringen wir ja recht früh bei, die Hände zu falten. Warum? Damit die Hände nicht anderweitig beschäftigt sind, damit sie sich auf das Beten konzentrieren können, Augen zumachen. Warum? Damit man nicht umherguckt und mit den Gedanken abgelenkt ist. Ja? Und ich denke mir, wenn es dir hilft, zu knien und du damit deine Demut vor Gott besser vorbringen kannst, dass du seine Größe anerkennst, dann mach das. Wenn du sagst, mir hilft es aber mehr, wenn ich stehe und meine Hände erhebe, dann mach das. Ja, Gott sieht das Herz an, Gott sieht es, wie ich das meine. Und ich glaube, wir haben kein Recht, dann jemanden zu verurteilen oder seine Gebetshaltung zu beurteilen. Ja? Gott hört mich im Palast, Gott hört mich aber auch in einer tiefen, tiefen Grube. Und wenn ich krank bin und elend bin und ich nicht mal aufstehen kann und nur im Liegen da vor mich herstammeln kann, auch das hört Gott.
Genau, also wir finden ganz unterschiedliche Gebetshaltungen in der Bibel, die alle möglich sind. Ja, da gibt es kein richtig und falsch. Das sagt uns vielleicht teilweise, dass wir uns frei fühlen können, auch mit unterschiedlichen Gebetshaltungen zu experimentieren. Und auch zu merken, ja, wenn ich vielleicht so als der Bittsteller komme oder auf die Befehle Gottes warte, so wie der Knecht, ja, dann ist es vielleicht auch wirklich die angemessene Haltung, so mit gefalteten Händen, ja. Aber wenn ich der Empfangende bin, ja, der von Gott den Segen aufnimmt, dann kann mir das vielleicht helfen, auch symbolisch sozusagen meine Hände zu öffnen und sie zu empfangen. Ja, also da gibt's einfach vielleicht eine Bandbreite auch. Je nachdem, um was es geht. Gebet ist so ein vielfältiger Blumenstrauß, der da ist. Ich danke euch an der Stelle. Ich möchte mal weitergehen, ja. Auch so ein Aspekt, der in unserem Thema dieser Woche vorkommt, ist das Singen des neuen Liedes. Ja, und da lesen wir jetzt gerade mal vier Texte, Bojan. Ich würde dich mal gerne bitten, dass du Psalm 33, Vers 3 aufschlägst. Alejandro, du Psalm 96, Vers 1. Agnesa, Psalm 98, Vers 1. Und Adrian, du Psalm 149, Vers 1. Und wir lesen die einfach mal so der Reihe nach.
Singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit Jubelschall.
Psalm 96. Singet dem Herrn ein neues Lied, singet dem Herrn alle Welt.
Psalm 98. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft und sein heiliger Arm.
Psalm 149. Halleluja, singet dem Herrn ein neues Lied. Die Gemeinde der Heiligen soll ihn loben.
Dankeschön. Jetzt Hand aufs Herz. Ja, wir singen doch alle gern unsere altbekannten Lieder. Warum werden wir jetzt aber hier im Alten Testament fünfmal, eine Stelle gibt es noch in Jesaja 42, dazu aufgerufen, ein neues Lied zu singen? Was ist die Bedeutung davon? Die Wichtigkeit?
Wenn wir den Zusammenhang anschauen, ist ja hier etwas passiert, ja. Freut euch, erzählt, seine Wundertaten. Ja? Und es kann ja nicht sein, dass wir nur die Wundertaten aus der Bibel erzählen. Wir müssen ja auch das erzählen. Und das war auch in der Apostelgeschichte genauso. Und Jesus, was erzähle, was der Herr dir getan hat. Wir sollen auch singen, was der Herr uns getan hat und was wir als Kollektiv erlebt haben, aktuell. Ja? Was ich erlebt habe, warum soll ich nicht ein Lied drüber schreiben, wenn ich musikalisch bin? Das heißt, es muss konkret auch mit heute verbunden sein, nicht nur mit der Vergangenheit. Hm. Deswegen neues Lied, weil die Vergangenheit kann nicht immer abbilden, was ich heute erlebe. Damit es ganz nah auch unser Herz dabei ist. Ja?
Ich glaube, das ist jetzt nichts Verkehrtes, wenn wir alte Lieder singen. Und manchmal sind die alten Lieder auch, drücken genau das, was ich heute empfinde. Und wenn sie gehaltsvoll sind, warum nicht? Nur ich glaube, dass das hier mit dem Singt dem Herrn ein neues Lied, zum Beispiel im Psalm 98, denn er hat Wunder getan, dass es mich dazu auffordert, diese Wunder tatsächlich auch zu sehen und zu anerkennen und Erfahrungen mit Gott zu machen. Wenn ich keine Erfahrungen mit Gott habe, kann ich auch kein neues Lied singen. Ich kann auch nichts weitergeben. Mein Glaube stirbt im Prinzip. Aber wenn ich Erfahrungen mit Gott mache, wenn ich tatsächlich aktiv die Augen offen halte, nach seinen Segnungen Ausschau halte, dann werde ich das machen können. Dann werde ich auch in den vermeintlich kleinen Dingen seine Hand sehen.
Also höre ich euch richtig, dass ihr praktisch sagt, wenn ich Erfahrungen im Hier und Jetzt, neue Erfahrungen mache, dann verlangen die im Prinzip auch dazu, diese Erfahrungen weiterzugeben und eben auch in Form eines Liedes. Mhm. Eines Liedes, was ich neu schreibe, ein Lied der Erfahrung. Ja. Und ja, natürlich, das können manchmal auch die alten Lieder, können auch Erfahrungen in sehr passende Worte gießen. Manchmal aber sage ich vielleicht auch, es braucht jetzt ein neues Lied. Ja, und da frage ich mich auch, warum machen wir das so selten? Ich, ganz ehrlich, hat jemand von euch schon mal selber ein Lied geschrieben? Nach so einer besonderen Erfahrung mit Gott?
Meine Tochter.
Okay, immerhin.
Viele. Ja, ich habe gespielt höchstens. Ja. Aber textisch bin ich tatsächlich nicht so begabt. Mhm. Das gehört auch eine Gabe dazu, dass das andere mitsingen würden. Aber ich glaube, das ist wichtig, weil das Volk Israel, wir sehen es beim Schilfmeerlied, als sie das erlebt haben, da muss ein Lied her. Das müssen wir singen. Ja? Heute kannst du ins Fußballstadion gehen. Wo kriegen die Leute dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, Gänsehaut? Wenn der Verein, wenn die Fans singen ihr Lied. Ja. Das macht Eindruck. Das ist der Höhepunkt. Ich bin mal mit der Kamera reingegangen, Wolfsburg ins Stadion. Ich habe die Leute gefilmt und studiert. Was triggert sie? Ja? Zusammen singen, zu siegen. Das ist das Lied der Sieger. Ja? Es gibt auch Klagelieder. Ganz wichtig, auch im Psalm Klagelieder. Wir brauchen auch aktuelle, damit wir unser Leid oder unsere Freude Ausdruck verschaffen, emotional. Das hat Gott so vorgesehen.
Aber jetzt, wenn du den Fußballverein ansprichst, sie haben auch ihre Lieder, die eine Identität schaffen. Sie singen nicht jedes Mal ein neues, willkürliches Lied, weil das würde ja dann keine Identität schaffen. Wir brauchen etwas, was Identität schafft. Nur, wenn wir jetzt, überspitzt gesagt, jetzt bin ich ein bisschen ketzerisch, wenn wir nur die Lieder von Paul Gerhardt singen, der sicherlich sehr, sehr gute Lieder geschrieben hat und sehr gehaltvoll geschrieben hat. Er hat seine Erfahrungen in den Liedern verarbeitet. Zum großen Teil versteht unsere Jugend die Texte nicht einmal, weil sie den Inhalt der Texte nicht verstehen. Sie verstehen die Zeit nicht, in der der Mann seine Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Ja? Deswegen wäre es vielleicht sinnvoll, das ein bisschen auf das modernere Deutsch zu übertragen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch Lieder brauchen, die unsere Identität stärken und die ein... Ich meine, wir hatten, mein Mann und ich, wir waren mit der Gruppe von der Generalkonferenz unterwegs auf einer Adventist Heritage Tour. Und das war weltweit, es war eine größere Gruppe. Und wir waren dann gemeinsam im Haus von Uriah Smith, wo er aufgewachsen ist. Und die Leute, die dort jetzt momentan leben, die haben nichts mit Adventisten am Hut und nichts damit zu tun. Sie wollten aber gerne, dass wir nochmal, bevor wir gehen, dass nochmal ein Gebet gesprochen wird und ein Lied gesungen wird. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was singt man? Dann haben wir alle in unterschiedlichsten Sprachen das Lied gesungen, Wir sind voll Hoffnung. Und das war so, so identitätsstiftend und das war so erhebend und das hat diese Menschen, diese säkularen Menschen, die nichts mit Glauben zu tun haben, es hat sie innerlich sehr, sehr bewegt. Das war so interessant, in die Gesichter zu schauen und zu sehen, dass im Prinzip überall, wo du auf der Welt bist, anscheinend das Lied in jeglicher Adventgemeinde gesungen wird in unterschiedlichen Sprachen. Und das war so identitätsstiftend und schön.
Wir sind voll Hoffnung, ne? So als adventistische Hymne.
Genau. Genau,
jeder. Was ich einfach an dem Punkt wichtig finde, zumindest ist es mir wichtig geworden, ich glaube, es ist wichtig, dass wir neue Lieder singen. Und wenn ich so an meine Generation, Gen Y oder Gen Z, Gen Alpha, meine Kinder denke und so weiter, ob die mit den Liedern unserer Vorväter viel Identifikation haben, das weiß ich nicht. Sie wachsen hinein, sie sind vielleicht irgendwo mittendrin, weil sie es von Papa und Mama kennen. Aber was mir auffällt hier bei der Bibel ist, es gibt ein Urlied, das ist das Lied von Mose. Das ist der Auszug aus Ägypten, der Exodus. Dann gibt es diese ganzen Aktualisierungen, das sind die Psalmen, 500 Jahre später, Psalm 33. Wenn man dann anschaut im Psalm 33, dieses neue Lied, woraus besteht das? Die Identifikation besteht aus Gott ist der Schöpfer, Gott ist der Herr der Geschichte und Gott ist der Erlöser. Das heißt, hier ist Vergangenheit aufgearbeitet, solide Theologie, neu formuliert, dann auch vertont. Wir haben leider nicht die Vertonung. Wenn ich den Psalm 96 anschaue, wird hier eine Identität
da kommen wir als, gleich dazu. Ne?
Das, genau, ist, ja, okay, ja. Das ist die Wucht, das ist die Wucht, weil hier auf einmal steht, gehören die Heiden jetzt auch schon zum gelobten Volk Gottes? Und das kommt aus dem Text davor. Und ich sage, hier ist etwas, was für die Juden damals fast schon irgendwie undenkbar ist. Und die Frage ist, es gibt manchmal undenkbare Erfahrungen, die eine neue Generation durchmacht, die wir uns gar nicht vorstellen können. Aber wenn das in ein neues Lied verpackt wird, auch wie in der Offenbarung und so weiter, dann frage ich mich manchmal, ob es nicht wichtig wäre, einer neuen Generation mit ihrer Erfahrung in einer säkularen Gesellschaft, aus den Erfahrungen, die sie da machen, mit einer Gesellschaft, die absolut Gott für unplausibel hält, diese Erfahrungen zu vertexten, zu vertonen und auszudrücken, eine Ästhetik auszudrücken, die diese Generation auch versteht. Und es ist legitim genug, wie die Erfahrung unserer Vorväter. Und deswegen merke ich, theologisch ist das hier genau das. Immer die neue Identifikation, das wird das neue Lied. Und ich sage ganz ehrlich, ich kann so mitempfinden und auch meine Anbetung ausdrücken, wenn ich merke, wow, weil das erlebe ich auch in einem Umfeld, was so anders ist als vor 80 Jahren oder vor 60 Jahren. Das ist eine andere Geschichte. Und Gott ist trotzdem in derselben Geschichte und Kultur jetzt auch da.
Da möchte ich... Jetzt du.
Also ich erlebe das auch in meinem Freundeskreis mit jungen Menschen, mit denen ich zu tun habe, dass neue Lieder teilweise sehr erfrischend sein können und einem auch wirklich eine ganz... ja, wirklich das Herz bewegen können und einem nochmal eine neue Offenheit auch für Jesus, für das Wort, für die Bibel geben können. Mir ist es schon oft passiert, ich hatte vielleicht ein Thema, was mich beschäftigt hat persönlich oder ich hatte eine schöne Erfahrung mit Gott und dann hört man in einem Gottesdienst in einer fremden Gemeinde oder bei einem Jugendsabbat oder bei jemandem im Auto ein geistliches Lied und dieses Lied holt einen direkt ab. Man hat es noch nie gehört, aber dieser Text, diese Melodie, es trifft einfach das Herz. Und ich glaube, das steckt auch ein bisschen in dieser Aufforderung, singt ein neues Lied. Lasst euch neu bewegen von mir. Lasst euch neu berühren. Ja, und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die für uns immer wieder ganz wichtig ist.
Mhm. Ja. Genau, ich möchte das jetzt auch irgendwie alles verbinden und auch noch mit dem, was wir in Epheser hatten, neulich den Epheserbrief, der sagt, wir werden voll mit Heiligen Geist, indem wir singen und reden im Psalm und so weiter, inklusive singen. Und du hast ja gesagt, wir haben keine Noten und so weiter. Es ist gut, dass wir es nicht haben. Wir werden geneigt, dann immer die gleichen Lieder zu singen, ja, den gleichen Stil. Weil du hast von Identität gesprochen. Wenn wir anschauen Psalm 149 und Psalm 98, dann sehen wir, dass absichtlich ganz andere Instrumente auch gegeben werden. Interessant, da sind es die Hörner und die Blechmusik und da sind ganz andere Instrumente. Auch diese Vielfalt, nicht immer das Gleiche machen. Auch von den Instrumenten wie von den Themen. Und ich denke auch, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur einen Stil oder wenige Stils haben, dann erreichen wir viele nicht, weil viele Menschen gefällt eben nicht so ein Stil oder jener Stil. Wir brauchen verschiedene Stilmittel auch, so dass sich jeder irgendwo identifiziert, ja. Nicht alles sind meine Lieder und mein Stil. brauchen verschiedene, dass die Menschen mit Herzen da sind, dass sie berührt werden, angesprochen. Mir ist das letzte Woche genauso gegangen. Ich habe irgendwo aus dem Ausland was gehört, ein Lied, das hat mich getroffen. Habe ich es 100 Mal gehört wahrscheinlich. Ja, weil das so schön ist und Bibel dabei gelesen und so, weil das so erbaulich ist. Man wird so mit dem Heiligen Geist auch erfüllt, wie Epheser sagt. Aber deswegen keine Einseitigkeit, sowohl von den Themen als auch vom Stil. Das zerstört den Geist letztendlich, ja.
Also Gott ist so groß, dass wir einfach ganz, ganz unterschiedliche Facetten haben können, um ihn abzubilden. Ja, das müssen wir uns einfach bewusst sein. Ja, wir kästeln Gott gerne ein, so in unser quadratisch praktisch gut. Ja, aber Gott ist einfach, Gott ist sehr groß, Gott ist ein Gott aller Menschen. Ja, du hast es schon angesprochen, Psalm 96, ja. Und spannend eben auch am Schluss, ja, um nochmal zu dem Bogen zur Offenbarung zu schlagen, auch da kommt eben dieses neue Lied vor. Mhm. Ja, an zwei Stellen. Die 24 Ältesten singen dieses neue Lied und auch die 144.000. Ja, und warum singen sie dieses neue Lied? Ja, was motiviert sie dazu? Was treibt sie dazu, an dieses neue Lied zu singen?
Ja, das ist eine Frage.
Das ist eine Frage. alle gucken ganz gewandt.
Ja, die, halt diese Erfahrung, die sie durchgemacht haben, mit ihrem Gott, mit Jesus Christus, durch diese Zeit, die ja echt mega ist. Aber sie sind dem Lamm gefolgt, wo immer es auch hingegangen ist. Und so wie die Pilger, die nach Jerusalem gegangen sind und dann die Hände hingestreckt haben und Gott hat sich ihnen zugewandt. Und ganz ehrlich, das, was da noch alles da steht in Offenbarung, das ist ja der Wahnsinn, was da alles auf diese Welt noch zukommen wird. Aber Menschen, die tatsächlich einfach um der Schönheit Gottes willen still werden, komme was wolle und das durcherleben, wie ein Volk Israel, was aus Ägypten rausgeht, erlöst wird von Gottes starker Hand, Exodus erleben. Und Jesus hat seinen Exodus erlebt und ist ans Kreuz gegangen für uns. Und aus Zion heraus geht diese gute Nachricht hin und alle, die dem Lamm folgen, auf Zion zurück. Es ist ja hier dieses quasi endzeitliche Bild. Wir gehen wieder zurück, wie damals die Pilger, hin zu dem großen gelobten Berg, wo Jesus Christus als Lamm quasi gestorben ist, geopfert ist für uns. Das führt uns zurück. Wenn wir diesen Halt haben, da werden wir ein Lied singen können, was quasi das Pendant ist zu dem Urlied von Mose. Auszug aus Ägypten, Auszug, das endgültige, die endgültige Erlösung. Ja.
Lied des Mose und Lied des Lammes. Ja. Diese existenzielle Erfahrung der Erlösung. Ja, und da reichen Worte nicht aus. Wer diese Erfahrung durchmacht, der beginnt zu singen. In der Offenbarung, ja. Also das ist einfach so dieses, und keiner sonst kann dieses Lied lernen, ja. Nur diejenigen, die diese Erfahrung gemacht haben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
Ich glaube aber ganz wichtig ist auch bei den ganzen Debatte über neue Lieder, und das ist ja jetzt nicht unser Thema hier, kein Musik, Vortrag oder Musikthema in dem Sinne, aber ich glaube, dass es absolut wichtig ist bei der ganzen Betrachtung auch, dass wir verstehen, dass Gottes Heiligkeit dabei absolut im Mittelpunkt stehen muss. Und es gibt profane Musik, die überhaupt nicht anbetungswürdig ist. Und ich glaube, dass wir das nicht vermischen dürfen, die profane Musik, die nichts mit Anbetung zu tun hat und wo der Mensch, der diese Musik vorträgt, muss ja auch nicht schlecht sein, also das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint, sich verherrlicht und sein können, aber niemals Gott verherrlicht. Und es gibt bestimmte Musikrichtungen, Musikstile, da kannst du da dreimal einen biblischen Text drunterlegen. Das wird immer noch sehr selbstbezogen sein, weil das einfach so die Art der Musik ist. Und das hat für mich mit Gottesdienst oder Anbetung nichts zu tun. Das ist dann so, ja, ein schönes Lied, vielleicht eine super tolle Melodie, die den Zuhörer mich ins Blickfeld kommen lässt, aber niemals Gott. Auch wenn es ein christlicher Text oder ein biblischer Text oder was auch immer ist. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, dass unsere Anbetung einen heiligen Gott anbetet. Und alles, was wir ihm bringen können, ist sowieso alles eine Krücke irgendwo. Ich glaube, wir werden überwältigt davon sein, wenn wir das hören, wie die himmlischen Chöre Gott loben. Und wir werden uns wahrscheinlich schon sehr mickrig vorkommen, was wir Gott geboten haben und er sich darüber trotzdem gefreut hat. Und er möchte ja auch, dass wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, das machen. So wie die Eltern sich darüber freuen, wenn ihr dreijähriges Kind ihnen ein Bild gemalt hat und sie hängen das auf. Nicht, weil es der neue Leonardo da Vinci ist, sondern einfach, weil sie sich darüber freuen, dass das Kind die Mittel, die er hat, so eingesetzt hat.
Ja. Also, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns nochmal vergegenwärtigen. Gott ist ein heiliger Gott. Und das verlangt auch, dass wir in einer ganz besonderen, herausgerufenen Art und Weise ihm begegnen, weil er eben dieser Anbetung würdig ist. Mhm. Ja, warum? Du hast schon Psalm 96 angesprochen. Wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, es zu lesen, aber vielleicht können wir das noch so ganz kurz zusammentragen. Was sind denn die Gründe dafür, dass Gott anbetungswürdig ist aus dem Text heraus?
Er ist der Schöpfer.
Das ist der Punkt 1, ja. Gott hat alles geschaffen. Er ist der Urheber. Ja. Mhm. Was noch?
Er regiert als König. Mhm. Also das, was wir uns als oberste Instanz vorstellen können, ist Gott. Also in menschlicher Sprache ausgedrückt, die oberste Instanz ist ja für uns König. Und hier verstehen wir, dass Gott der König ist.
Der König, der über allen anderen Herrschern thront.
Genau.
Die sich manchmal groß aufspielen, die uns manchmal Angst einjagen. Aber Gott ist der Souverän, der das letzte Wort in der Weltgeschichte hat.
Mhm. Ja, der Psalm 96, das ist so einer, der vor allem den Fokus auf die Völker legt. Und als erstes wird eingeladen, erhebt die Stimme, mein Volk, zu Gott, weil er der Schöpfer ist. Dann steht auch, verkündigt von Tag zu Tag sein Heil. Das ist Vers 2. Das heißt, von hier aus streckt sich Gott aus zu den Menschen, weil er erlösen möchte. Und dann bringt auch den Kontrast eben Vers 5. Denn alle Götter der Völker sind Götzen. Und hier möchte ich es runterbrechen auf unsere Zeit. Wir sagen, ja, säkulare Zeit, da glaubt man nicht mehr an Gott. Das machen nur ein paar Leute, die fromm sind, in die Kirche gehen. Aber stimmt nicht. Jeder glaubt in unserer Gesellschaft an irgendetwas und meistens an sich selbst. Und wenn man nicht Gott gewählt hat, dann nimmt man, egal was es ist, und macht es zu einem Ersatzgott. Das heißt, das sind die Götzen nur in unserer heutigen Zeit. Und Dinge, die einen relativen Wert haben, bekommen einen absoluten Gottwert. Und hier sagt Gott ganz deutlich, die werden dich alle im Stich lassen. Wenn es dir genommen wird, du wirst dran zerbrechen und dich als Versager sehen und es wird dir nicht helfen. Aber deswegen, es gibt einen Gott. Und dem bete an, dem begegne. Und jetzt ist Israel aufgerufen, diesen Gott anzubeten. Das heißt, einen Gottesdienst zu feiern, der, und das ist dann der zweite Teil von diesem Psalm, der Höhepunkt ist eigentlich im Psalm 96 hier Vers 7 bis 9, das ist das Zentrum von dem Psalm, da steht, der Höhepunkt wird dazu führen, dass die Völker durch diesen Gottesdienst selber Gott anfangen anzubeten. Das heißt, wie ist unser Gottesdienst ein Bild dessen, der Schönheit Gottes, dass es einlädt, dass die Menschen heute in einer säkularen Gesellschaft auch zu der Anbetung Gottes kommen und dann auch in Jerusalem im Tempel stehen und mit anbeten. Und ich finde das total eine spannende Frage, haben wir jetzt nicht den Zeitrahmen dafür, aber wie können unsere Gottesdienste so die Herrlichkeit Gottes vermitteln, dass Menschen sagen, boah, hier habe ich etwas, was ich sonst nirgendwo da draußen bei meinen Ersatzgöttern finde. Hm. Wow, und das passiert hier. Zumindest ist das so die Schau von dem, was Gott hier sagt. Und dann werden die mich auch loben.
Diese Ersatzgötter, die strecken die Hände nicht aus. Mhm. Ja, die muss ich tragen. Mhm. Ja, das macht nur der lebendige Gott.
Noch ein Detail hier. Wir sehen, dass dieses Lob viel umfassender ist, als wir uns das klassisch in der Gemeinde vorstellen und im Kirchenkontext. Hier frohlockt das Feld, alles, was drauf ist. Die Bäume im Wald sollen jubeln. Vielleicht würden wir mit den Vögeln noch mitgehen, aber Bäume nicht. Aber wir wissen schon, wie weit die Forschung inzwischen geht, was die Bäume alles können, wie sie kommunizieren. Das heißt, sogar die loben, wenn das stimmt, wenn das nicht nur ein Bild ist. Ja, es ist vielleicht ein Bild, aber es ist, glaube ich, mehr als ein Bild. Das ist allumfassend. Wichtig ist, dass die Freude rauskommt über das, was der Herr macht. Das heißt, wenn ich jetzt eine Musik oder einen Gottesdienst mache, der keine Freude macht oder ein Teil der Gemeinde keine Freude macht, weil es nicht ihr Musikstil oder nie ihr Musikstil vorkommt, ja, natürlich muss es Gott gefallen. Nur da sind die Geschmäcker unterschiedlich, aber die Bibel gibt uns ein paar Hinweise. Ja. Aber wenn die Freude nicht da ist, wenn das nicht unser Herz mit Gottes vereint, dann ist es nichts wert für diese Menschen. Dann ist das Ziel nicht erreicht, was hier steht. Bis zur Natur, die sich freuen soll und zeigen ihre Freude. Er ist Richter, er ist jetzt König geworden. Er wird im Gericht König werden. Ja, genial. Mhm. Ja, und diese Freude, das ist unsere Frage. Wie schaffen wir Musik, Gottesdienst, dieses neue Lied und solche neue Lieder zu singen, dass sich die Gemeinde so viel wie möglich freuen können. Weil sonst, ja, wenn ein fröhlichen Geber gibt Gott, sonst ist das nichts wert, wenn es nur formal ist. Und dann wird es inspirierend.
Darf ich euch zum Abschluss noch eine persönliche Frage stellen, ja, auf die ihr ganz kurz antworten könnt, vielleicht in einem Satz, wenn ihr über die Segnungen Gottes in eurem Leben nachdenkt und daraufhin euer persönliches neues Lied schreiben würdet. Welche Überschrift oder welchen Titel hätte dieses Lied?
Jetzt brauchen wir Zeit.
Für mich persönlich wäre es der Satz, das Evangelium ändert alles. Das Kreuz von Jesus ändert alles. Das wäre mein Satz.
Ja. Endlich raus aus dem Tränental.
Endlich raus. Er macht alles neu.
Freiheit durch Liebe.
Dankeschön.
Dankbarkeit für all die Lektionen, die man lernen durfte.
Dankeschön. Ihr lieben Zuschauer und Zuhörer, ihr habt gemerkt, ja, wie uns dieses Thema der Anbetung im Herzen berührt hat. Ja, ganz unterschiedliche Aspekte. Und sicherlich hängen da auch ganz viele Fragen damit zusammen. Ja, wie sieht Anbetung bei uns im Gottesdienst aus? Welchen Raum bekommt Anbetung bei uns im Gottesdienst? Und ist diese Anbetung eben so anziehend und attraktiv, dass andere Leute sagen, um diesen Gott, um den es hier geht, den möchte ich auch gerne kennenlernen. Ist Anbetung mehr als nur Gottesdienst? Wie äußert sich Anbetung als Lebensstil auch die ganze Woche über hindurch? Viele weiterführende Fragen. Ich glaube, wir können noch einige Gesprächsrunden damit füllen. Aber ihr seid einfach eingeladen, dass ihr gerne mit uns ins Gespräch kommt. Benutzt die Kommentarfunktion, ja, und schreibt einfach eure Gedanken zu diesem Thema. Das, was euch auch bewegt, auch die Erfahrung, die ihr gemacht habt mit Anbetung, mit dem Singen eines neuen Liedes aus der Erfahrung heraus. Und wir freuen uns, von euch zu hören. Alejandro, darf ich dich einladen, auch mit uns zu beten?
Gerne. Halleluja. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Singet dem Herrn ein neues Lied. Jesus Christus, wir möchten gerne singen von dem, was du in unserem Leben getan hast. Von dem, was du getan hast am Kreuz und wie das alles ändert. Wie es uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubert, wie plötzlich unser Herz anfängt, eine neue Melodie zu spielen und wie dein Wort lebendig wird, wie die Theologie, die wir studieren und auch erfassen in deinem Wort, wie es vertont wird, wie es eine Melodie des Herzens wird. Bitte schenk, dass wir an diesem Schabbat gesegnet werden von dir, indem wir unsere Hände zu dir ausstrecken und dass wir mit dir gemeinsam in diese Woche gehen, wenn wir ja diese Zeit hinter uns lassen, dass wir mit dir gesegnet in die Woche gehen, so wie damals auch dein Volk, als sie heimgingen. Sie gingen mit dir, mit einem neuen Lied auf dem Herzen heim. So begleite du uns in dieser Woche, jeden dort, wo er ist und dort, wo wir wirken, wo wir unter die Völker gehen, wo wir unter den Menschen sind, um ihnen von deiner Freude zu erzählen, was du für uns getan hast. Danke, Jesus, in deinem Namen. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!